nach Haus gehen auf einer uralten Bank. Jedes junge Mädchen wird mal geküsst.
Ja, auch Schlager gehören mit zu Radio Frei, auch wenn es selten läuft. Und die nächsten zwei Stunden gibt's was komplett anderes, nämlich für Filmfans unser Filmmagazin. Zwei glorreiche Halunken.
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Wie man sie sonst wirklich nur im Orchester hören kann. Ennio Morricones Ecstasy of Gold. Und wir können sagen, ja, wir geben zu, es war nicht die beste Aufnahme, die wir damals gefunden haben.
Nee,
aber
absolut nicht.
Trotzdem schön, dass wir sie immer wieder verwenden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Und Patrick, ein paar Blockbuster haben wir im Gepäck. Ich weiß nicht, ob Blockbuster zu großes Wort ist, aber wir reden über einen Film, dessen Filmtitel ich immer wieder lernen muss. Good Luck, Have Fun, Don't Die, die du ja sogar schon auf der Berlinale sehen konntest.
Ja, ich habe den jetzt auch schon mittlerweile zweimal gesehen. Da geht es auf jeden Fall drüber zu sprechen. Big Budget wird. Gore Verbinski war ja mit Fluch der Karibik wirklich mal einer der großen Regisseure, hat sich aber in den letzten Jahren ja angeschickt, lieber eigene Geschichten so ein bisschen zu verfilmen. Und hier zeigt sich auch wieder, das ist eine schöne kleine Science-Fiction-Perle.
Dann ein zweiter Film, ich glaube, der so ein bisschen jetzt trotzdem unter dem Radar läuft, aber wurde, glaube ich, mir erhofft, ich nehme jetzt auch mal das Wort Blockbuster, der wurde zumindest als Blockbuster gedacht, The Pride von Maggie Gyllenhaal mit Christian Bale und Jesse Buckley.
Genau, ist ein schöner, toller, neuer Ansatz und allein deswegen lohnt es sich, darüber schon zu reden, einfach die Frankenstein-Geschichte aus Sicht der weiblichen Person zu erzählen und das auch ein bisschen weiter in die Neuzeit zu verlegen. Spannend.
Also weiter zuhören, gleich reden wir aber erstmal über gelbe Briefe. Vorher gibt's Musik von Jackson 5, Ready or Not aus One Battle After Another.
Love you.
Ready or Not von den Jackson 5 und das wird verwendet im Film One Battle After Another, der ist aktuell für 13 Oscars nominiert und wie viele Oscars er am Ende bekommen wird, spätestens am Montag wissen wir es und in dieser Sendung, Patrick, werden wir ja auch noch ein bisschen über die Oscars spekulieren.
Ein bisschen,
und das gehört ja auch irgendwie dazu, es macht ja auch Spaß.
Das ist ja, der halbe Spaß ist ja das vorher. Ich meine, dann guckst du dir die 3 Stunden Zeremonie an und dann ist es ja auch schon irgendwie vorbei. Dann gibt es noch so einen Nachklapp und dann haben alle irgendwie akzeptiert, sind zufrieden oder unzufrieden und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und man darf ja wirklich nicht vergessen, diese Oscar-Season geht ja mittlerweile so 2-3 Monate mittlerweile schon. Und das ist dann wirklich auch so ein Abschluss des Jahres 25, auch so ein inoffizieller Abschluss.
Und wir weisen gerne darauf hin, wer den Film noch nicht gesehen hat, bis Sonntag könnt ihr den One Battle After Another nochmal im Kinoclub schauen und das Besondere, Original mit deutschen Untertiteln, was bei dem Film auch nochmal besonders Spaß macht. Also wie gesagt, ihr habt jetzt nochmal die Gelegenheit, bis zum Sonntag den zu schauen, weil das wirklich ein sehr bemerkenswerter Film ist. Und apropos Preise, wir reden jetzt mal nicht über Oscars, sondern wir reden über die anderen Preise, die bei der Berlinale vergeben werden. Ein goldener Bär, 7 silberne Bären. Und den goldenen Bären hat in diesem Jahr, wir haben es schon mehrfach darüber erzählt, Gelbe Briefe bekommen. Ein deutsch-türkischer Film von Ilker Çatak. Und da geht es im Grunde um ein Ehepaar, dessen gewohntes Leben plötzlich aus dem Fugen gerät. Ein Ehepaar, die im Theatermilieu unterwegs sind, eher Universitätsprofessor, sie Theaterschauspieler. Wir hören erstmal ganz kurz einen Ausschnitt an und dann kannst du uns erzählen, worum es noch geht und wie der Film, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, aber wiederholst es gerne nochmal für uns, wie der Film nun geworden ist.
Glaubst du etwa wirklich, dass du mit Theater die Welt rettest?
Ganz genau das glaube ich. Alles, was ich schreibe, ist inspiriert vom realen Leben. Was ist denn los?
Du hast wohl noch nicht davon gehört.
Wir wurden suspendiert. Wir alle.
Überall seien Terroristen und Verräter, sagten sie.
Ihr solltet euch jetzt alle gut überlegen, wo ihr steht.
Das bist du. So klein.
So klein mit Hut, könnte man auch sagen. Mhm. Ein Ausschnitt aus Gelbe Briefe und Ilker Çatak hat gerade den Goldenen Bären gewonnen, ist jetzt auch frisch in die Kinos gekommen und du hast ja im Rahmen unserer Berlinale Berichterstattung bei Radio Frei auch schon über den Film erzählt. Wir haben das ja schon gesagt. Können wir mal sagen, also man hat es ja schon rausgehört, Gelbe Briefe bezieht sich darauf, so wie bei uns die blauen Briefe, Kündigung plötzlich, weil eben dieses Ehepaar nicht mehr in dieses System passt. Der Film ist universell angelegt, also er spielt in der Türkei, obwohl die Handlungsorte eigentlich offenkundig in Deutschland sind, in Berlin und Hamburg.
Es wird auch komplett türkisch gesprochen, also auch wenn das in Deutschland spielt.
Es ist jetzt deutsch synchronisiert, aber du hast recht, es wird im Original, du hast es auch auf türkisch gesehen mit deutschen Untertiteln und kannst ja mal sagen, man dekliniert dann eigentlich so durch, was es heißt, wenn du plötzlich Außenseiter bist dieser Gesellschaft und nicht mehr gewünscht bist.
Genau, und dieses Außenseitertum wird auch so, die werden kriegen nicht nur die Kündigung, sie werden dann auch ihre Stadt verlassen, also hier ist es Ankara, für uns ist es Berlin, aber das ist schon, als das so gekommen ist, Ankara, jetzt kam auch so mit so einer großen Schrift, da ich mir so, oh, okay, du machst hier wirklich, du hebst die Grenzen auf, was jetzt türkisch und deutsch ist, was ja eigentlich ein schöner Gedanke erstmal ist. Ich meine, die türkische Bevölkerung ist ja wirklich in den 60ern als Gastarbeiter wirklich massiv auch in Deutschland reingekommen und das ist ja auch, das darf man ja wirklich nicht vergessen, dass die sind ja jetzt in der 3., 4. Generation auch schon, also hier überhaupt noch von Hürden oder Grenzen zu sprechen, ist eigentlich absurd, weil wie lange dauert das? Und das ist ja auch gar, mittlerweile ist das ja auch gar nicht mehr, wie ich finde, in meiner Welt so ein Gegensatz. Aber hier diesen künstlerischen Ansatz zu nehmen, fand ich erstmal sehr charmant zu sagen, das ist jetzt Ankara und Hamburg wurde dann Istanbul. Und die müssen dann, die werden wirklich auch vertrieben und ist sehr zeitgeistmäßig, das muss man auch sagen, war ja auch in der Dankesrede von Herrn Wenders. Von Herrn Wenders schon vorher, also oder Laudatio, warum sie den Film, weil es wirklich ein Zeitgeistfilm ist, weil man hat ja jetzt mitgekriegt, dass Trump in Amerika die Tonight Light Talkshows Hosts, jetzt meine Güte, schwer, auch da versucht abzusägen, die jetzt irgendwie gegen ihn sind. Und damit ist es eigentlich erstmal ein sehr, sehr politisch aktueller Film, dass man einfach den Film aus Sicht von zwei Künstlern, also du hast ja schon gesagt, Regisseur und Schauspielerin gezeigt wird, wie die quasi arbeitslos werden.
Da du mir den Ball gerade so zugespielt hast, bevor wir dann schon zum Fazit kommen, du warst ja auf einigen Pressekonferenzen, nicht auf allen, ich weiß gar nicht, ob du bei Gelbe Briefe direkt dabei warst, du hast uns auf jeden Fall Töne mitgebracht und da kriegt ihr mal so einen kleinen Ausschnitt mit, weil wir jetzt mal reinhören in die Pressekonferenz zu Gelbe Briefe. Eine Journalistin vom RBB stellt dem Regisseur Ilker Çatak eine Frage, nämlich genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, Zeitgeistfilm und als der Film geplant wurde, ob er da schon ahnen konnte, wohin die Reise geht. Hier ein Ausschnitt aus der Pressekonferenz der Berlinale von Gelbe Briefe.
Katharina Röben vom RBB. Ich hätte eine Frage an Herrn Çatak. Die Idee für den Film ist ja 2019 entstanden. Wenn Sie jetzt auf das gucken, was in den USA passiert, weil wie es auch in Deutschland gerade steht, würden Sie sagen, die Thematik ist aktueller denn je?
Ich glaube, Sie beantworten Ihre Frage selbst.
Ich würde mich aber trotzdem über eine Antwort freuen.
Ja.
Also wir hatten eigentlich in der Entwicklungszeit mehr Angst davor, einen irrelevanten Film zu machen, weil wir dachten, wenn die Demokratie jetzt so auf dem Vormarsch ist in so vielen Ländern, wie sich zu der Zeit angedeutet hat, dann brauchen wir diesen Film nicht machen. Das Gegenteil ist passiert und das kann einen nicht freuen.
Dann anders gefragt, Herr Czatak, würden Sie sagen, es ist zu bequem, sich in Deutschland zurückzulehnen und sagen, mit so einer Thematik haben wir noch nichts zu tun?
Ich finde, mit der Thematik haben wir durchaus zu tun. Es gibt auch in Deutschland durchaus Themen, die da sind sie ganz schnell weg. Da muss man tierisch aufpassen und es ist, wir denken immer, es geht, uns geht's gut und es ist alles so in Sicherheit, aber nichts ist in Sicherheit und Demokratie ist etwas und Meinungsfreiheit sind Dinge, die verteidigt werden müssen, jeden Tag aufs Neue. Und wir dürfen einfach nicht davon ausgehen, dass das gesetzt ist oder dass das eine Selbstverständlichkeit wäre. Genauso wie seinerzeit Menschen dafür Blut gelassen haben, um diese Menschenrechte zu erlangen, daran müssen wir uns erinnern. Denn sie können jederzeit uns auch wieder weggenommen werden, auch hier in Deutschland und im Westen. Der Westen ist kein Deut besser als irgendwo anders in der Welt.
Soweit Ilka Czatak, Regisseur von Gelbe Briefe. Das hat er gesagt auf der Pressekonferenz zu Gelbe Briefe. Es ging eben auch nochmal um die Frage, wie aktuell dieser Film ist. Und Patrick, um mal den Bogen wieder zum Film zu kriegen.
Danke.
Und zum Thema, weil das ja immer ganz interessant ist, wenn immer so in der Einleitung Subtext kommt, ein wichtiger Film,
so,
den es jetzt braucht. Da bin ich mal schon so ein bisschen skeptisch. Ich muss auch dazu sagen, ich finde Ilka Czatak, wenn ich Interviews höre, extrem sympathisch. Aber wir müssen ja den Film bewerten. Und das können wir schon mal vorwegnehmen. Und wer uns regelmäßig hört und auch dich gehört hat zur Berlinale Berichterstattung, überzeugt hat uns Gelbe Briefe ja nicht. Kannst du uns nochmal sagen, warum nicht?
Weil das ein klassischer Fall von ihm ist, das Thema ist stärker als der Film. Und das ist ja eine Falle, auf die man gerne auf Festivals auch tritt. Und dieser Film gehört für mich auch dazu. Klar. Kultur sollte niemals eingeschränkt werden. Wir beide sollten niemals eingeschränkt werden. Also für uns wäre das ja auch ein wichtiges Thema, weil auch wir hier ja sozusagen nicht unbedingt immer die politischen Aktiven positiv in unserer Sendung bewerten. Und das darf niemals weggenommen werden. Also erstmal der Punkt. Und das ist auch eine starke Prämisse und auch dieses in diese fiktive und doch nicht fiktive Welt zu packen, ist brillanter Schachzug. Und Herr Czatak hat ja vorher auch das Lehrerzimmer gemacht. Der zeigt ja auch, dass er wirklich für uns leicht dokumentarisch angeleitete Filme und dadurch auch einen Realitätsbezug uns zeigen kann. Hier ist er mehr in das Fiktionale gegangen, auch wie Berlin und auch wie Hamburg oder Istanbul und Ankara, wie man es jetzt sehen will, uns gezeigt wird, muss man schon ganz klar sagen, das hat auch einen fiktiven Charme. Das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt durch Berlin fahre, wäre es jetzt nicht gleich das Gefühl von Kiez, sondern es hat auch schon diese Künstlerwelt, die Gespräche, wo die stattfinden, mit wem auch gesprochen wird, die einfach da ist. Und das ist vielleicht auch die größte Schwäche schon dadurch, weil du kannst uns nicht ein Thema geben, das an Realität so kommt und kannst uns das dann aber auch wieder in die Bubble tun, die ganze Zeit darüber redet. Weil dadurch werden die Argumente zirkulär und das ist immer so, ich sag das immer, Künstler leiden, aber wer leidet denn wirklich? Und Künstler sind, und auch die ziehen zwar nach Hamburg, aber es ist jetzt nicht so, dass sie am Hungertuch nagen müssen.
Sie sind trotzdem immer noch privilegiert. Ne?
Absolut privilegiert. Und das ist so für mich so eine Schwierigkeit. Das heißt nicht, dass ich denen nicht nachkommen möchte, aber wenn ich einen Film anlege, der mir wirklich zeigt, wie ein Regime an die Macht kommt oder etwas kommt, was die Kreativität massiv gefährdet, und dann möchte ich aber auch das so wirklich die Gefährdung auch sehen, und die habe ich in diesem Film nicht gesehen. Das muss man einfach ganz klar, aber ihre Beziehung schafft das ohne Probleme. Man könnte schon fast sagen, ist eigentlich schon fast beiläufig für die beiden. Das geht ihre Liebe überhaupt nicht entgegen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Partnerschaften an solchen Systemen eben scheitern, Familien an solchen Systemen scheitern. Und da macht sich das der Film, und das muss man jetzt auch einmal mal so, auch ein bisschen einfach. Und dann sagt er sich, ja, so dieses darüber philosophieren. Und da kann ich jetzt den nächsten Schritt auch nochmal sagen, das wird nicht tief genug philosophiert, meiner Meinung nach. Also ich glaube, wir haben ähnliche Gespräche schon geführt, wo wir gesagt haben, dass Fallon jetzt abgesägt werden könnte, oder Herr Colbert,
der jetzt aufhören muss, für die
Late Night Show, was ja die Instanz der Reflexion im im komödiantischen in Amerika einfach betroffen hat, was aktuelle Politik betrifft, im humoristischen Sinne, neben Saturday Night Live. Und da muss man einfach sagen, da macht das sich auch zu leicht. Und jetzt haben wir einen Film, der auf der Berlinale gewonnen hat. Wie kann denn sowas gehen, wenn so ein durchschnittlicher Film bei rumkommt?
Ja, das können wir ja nochmal sagen und das vielleicht noch als letzten Punkt. Du musst bei so einem Film mit einem wichtigen Thema, jetzt bin ich auch schon in dieser Phrasenhaftigkeit, musst du trotzdem beachten, der muss sozusagen die Genre-Regeln beachten und vor allen Dingen auch wissen, dass es auch einige Filme dieser Art gibt. Ich nehme jetzt mal einen anderen Referenzfilm. Mhm. Der Staatsfeind Nummer 1 von Tony Scott mit Will Smith. Da geht es ja auch darum, was ist eigentlich, da wird ja richtig durchdekliniert, was heißt es wirklich, wenn du von allen Seiten beobachtet bist.
Ja, genau.
Und der Film ist hochspannend. Ja. Also der ist
paranoid.
Paranoid. Und der hat wiederum als Vorbild der Dialog. Also wird auch die Geschichte von Coppola in den 70ern schon sehr gut erzählt. Und das muss Ilkay Çakır wissen, weil er arbeitet dann auch mit so klassischen Versatzstücken, dass da wirklich Leute scheinbar vor der Wohnung stehen und sie beobachten, wo ich denke, das haben wir doch schon mal woanders gesehen.
Man sieht richtig diesen Zwischenshot nach draußen und das heißt, sie ist jeden
konventionell.
Zweiten Film.
Ja, das ist,
konventionell trifft es. Ja. Mhm.
Und das ist eben Teil des Problems. Wir müssen ja auch gar nicht so viele Schlenker noch drehen. Also zur Wahrheit gehört, es gab auch nicht nur innerhalb der Jury der Berlinale Leute, die überzeugt waren, deswegen hat er den Goldenen Bären bekommen, den Hauptpreis. Es gab auch bei den Umfragen, die ich gemacht habe, viele Leute, die gesagt haben, gelbe Briefe. Wir gehören zu denen, die sagen, nee, es ist nicht wirklich ein herausragender Film geworden. Er ist okay. Ja. Er reicht für den Heimkinobereich. Ich bin jetzt mal ein bisschen hart.
Du bist wirklich hart, aber ich verstehe, was du sagst.
Ja, also, aber ich wollte dir nicht das Fazit vorwegnehmen, aber der ist jetzt nicht das, wo man sagt, beide Daumen nach oben.
Nee, ist es nicht. Und das muss man einfach auch ganz klar sagen. Und Künstler zeichnen Künstler aus darüber, wie sie über Künstler reden. Das ist mir, weißt du, was ich meine? Das ist so auch ein alter Schuh ist das irgendwie. Und die Ironie daran ist, dass das ja eigentlich fantastische Darsteller sind und auch dieses urbane Leben in Kontrast zu setzen, was die Akzeptanz von Kultur betrifft, ist ja brillant. Also so auf dem Papier würde ich sagen, eine großartige Idee. Und uns dann so einen durchschnittlichen Film dahin zu werfen, finde ich dann umso schwieriger, weil ich mir dann so denke, ich als Regisseur oder Produzent oder Drehbuchautor und auch als Schauspieler will ja eigentlich etwas Neues zeigen. Das ist meine Verantwortung als Filmemacher. Ich muss was Neues machen. Und wir sind gestern mal die Biografie von Steven Spielberg durchgegangen. Da sieht man, wie in jedem Film etwas Neues drin ist. Und das kannst du ganz eindeutig bewerten. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist ein schwacher Regisseur. Ich machte das Lehrerzimmer sehr. Also das will ich gar nicht sagen. Aber hier, und das ist das Fazit, haben wir einen durchschnittlichen Film über ein wichtiges Thema. Und wer das Thema besprechen möchte, sollte in den Film gehen, aber auch hier jetzt nicht erwarten, dass wir hier wie bei Ex Machina eine wirklich philosophische Auseinandersetzung kriegen oder wie bei der Staatsfeind Nummer 1 hier der Puls unserer Paranoidität, der Veränderlichkeit irgendwo uns gezeigt wird. Deswegen ist von diesem Film wirklich mit Vorsicht zu betrachten. Andererseits geht ruhig den Film auch im Kino gucken, weil das ist ein Regisseur, der was zu sagen hat und ich fand, das hat richtig gezeigt, du, ich will nicht darüber reden, mein Film sagt darüber aus und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man Herrn Çakır auch machen kann, dass er verstanden hat, ich zeige euch meine Welt durch meine Gedanken durch meine Kunst. Und das ist ja wirklich Chapeau auch an ihn, sie da so auflaufen vom RBB, was ich auch verstehe, ihre Frage, aber auch zu sagen, ja, finde ich
super. Deswegen im Interview, und vielleicht werden wir ihn auch nochmal interviewen, wir haben ihn ja schon mal interviewt, der war beim Goldenen Spatzen hier damals mit seinem Film, das war einmal in Jahrland. Ein sehr, sehr angenehmer Typ und da fällt es mir auch mal schwer, dann eben zu unterscheiden, aber es ist notwendig für uns als Filmkritiker zu unterscheiden zwischen sympathischer Typ, ihm bewegt das auch das Thema, das weiß ich.
Ja, zu Recht.
Aber der Film zu Recht, aber der Film ist eben da wirklich filmisch gesehen keine perfekte Antwort geworden. Nichtsdestotrotz verweisen wir gerne, er läuft weiterhin im Kino und zwar im Lichthauskino in Weimar. Die genauen Anfangszeiten, wollte ich schon sagen, die genauen Zeiten, wann er losgeht, lichthaus.info, einfach nochmal schauen. Und wir bleiben hier weiter. Heute ist so ein bisschen Oscar-Thema, weil die Oscar-Verleihung jetzt am Wochenende stattfindet. Und unter anderem nominiert für den besten Filmsong ist Dear Me von Kesha aus einer Dokumentation über Diane Warren. Und den Song hören wir jetzt.
If I could write a note to my younger self, here's what I'd say. Everything you're feeling now won't always keep you down. There'll be better days, dear me. Don't worry about it. You're gonna be alright. You'll see. Pain is all gonna fade. You might think
that you're gonna get through this. It'll all get better soon, you'll see. Dear me, I know you feel like nobody understands what you're going through. You just wanna run and hide every day, feeling like the whole world's against you.
Me. Aus dem Dokumentarfilm, dieses Jahr nominiert für einen Oscar, ist bei uns noch gar nicht gelaufen, haben wir auch gar nicht gesehen, ist halt die Frage, ich kenne die Künstlerin Diane Warren auch gar nicht, aber sie hat auch den Song gesungen, das passt ja auch, wenn man die Dokumentation auch Thema ist. Diesmal heute bei uns in der Sendung, wenn man sich fragt, hast du die Halunken, sind aber heute poppig unterwegs bei diesem Regenwetter. Ja, kann sein, aber hat auch die Begründung, dass es einfach ein Oscar-nominierter Song ist.
Aber klingt auch wie so ein klassischer Oscar-nominierter Song. Das ist immer ein bisschen kritisch, ne?
Also es ja, so, es gibt immer
könnte
so.
Könnte auch bei DSDS gewinnen, ne? Also so.
Aber ich finde auch, dass es oft mutigere Entscheidungen für Nominierungen gibt bei den Oscar-Nominierungen bester Song. Und dieses Jahr wird ja auch ein ganz ungewöhnlicher Song gewinnen, wie ich denke. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir einen anderen Film an, ein Regiedebüt. Ein Regiedebüt von einer Schauspielerin, die ich als nun ja, leidlich talentiert bezeichne, das muss ich ganz stark sagen.
Bist du hart jetzt.
Das muss man schon ganz klar sagen. Sie gehört zu den Schauspielerinnen.
Kristen Stewart, um schon mal das Geheimnis zu lüften.
Ich hätte noch eine kleine Sekunde gewartet, aber Kristen Stewart ist für mich cleverer als ihr Talent, das muss man einfach ganz klar sagen. Umso cleverer, um dabei einfach zu bleiben, weil ich glaube, dass es eine sehr clevere Frau ist, kommen wir jetzt dazu, dass sie Regiedebüt. Sie hat sich gesagt, nö, wechsle ich mal die Seiten, gehe ich mal hinter die Kamera und ich konnte das Endprodukt ja leider nicht sehen, aber es gibt ja Reinhard, der keine Mühen und Kosten scheut, nach New York geflogen ist zur Vorpremiere bei ihrem Vorgarten. Also selbstverständlich und gelangweilt sich mit ihr 15 Minuten angeguckt hat, ohne ein Wort zu wechseln, weil sie einfach nichts zu sagen hat. Nein, auf jeden Fall hast du diesen Film auch sehen können und ein Regiedebüt kann ja manchmal wild und ausufernd sein, aber wir fangen mal vorsichtig erstmal bei der Geschichte an.
Und fangen ganz vorsichtig erstmal beim Titel an. The Chronology of Water. Ich übersetze es mal mit die Chronologie des Wassers. Es
gibt
geht
es
nicht
eine,
wirklich
ja?
um Wasser. Also Wasser spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Also es ist aber eher als Metapher zu sehen, weil natürlich die Hauptfigur ist Schwimmerin, erfolgreiche Schwimmerin und Olympia-Hoffnung, auch real existierend. Lydia Juganovic heißt sie, wird im Film von Imogen Poots gespielt.
Imogen Poots, genau.
Es wird, du musst mich immer verbessern.
Nein, nicht immer. Aber ich glaube,
wird sie so ausgesprochen?
Ja, sie ist ja toll.
Ja, okay.
Mach weiter.
Ja.
Entschuldigung.
Ich habe so lange an der Aussprache. Imogen Potts, ja, wie der Thüringer sagt, spielt eben diese spielt diese Schülerin und erzählt wird eben ihre Geschichte, die eben wirklich, also es wird, um das schon mal gleich zu sagen, es ist kein einfacher Film, es geht nämlich um Traumata und immer die Frage, eine grundsätzlich spannende Frage, wie weit wir natürlich von unseren Eltern im Guten wie im Schlechten geprägt sind. Und in dem Fall hat sie einen gewalttätigen Vater und eine alkoholkranke Mutter. Und wir hören hier mal ganz kurz einen Ausschnitt an aus The Chronology of Water.
Ich muss mit dir reden.
Meine Stimme schien verschwunden zu sein.
Hey, sieh mich an.
Manchmal hat sie es aber auf Papier geschafft.
Hey, Schatz.
Ich wollte schreiben.
Ich will, dass ihr alle Gewinner seid. Taucht in eure Fantasie ab. Es gibt nur dich und deinen Stift.
Ich liebe dich. Egal, was du jetzt tun willst, ich unterstütze dich.
Das ist alles. Wenn es für den Schmerz keine Worte gibt, sollte man zulassen, dass die Fantasie alles verändert.
Toll klingende Klänge. aus dem Trailer zu Chronology of Water, den neuen Film oder den ersten Film von Kristen Stewart. Und du hast ja jetzt schon Traumata, also Plural, also nicht nur Trauma, sie jetzt auch mehrere. Klingt ja jetzt erstmal nach einem Filmdrama. Und auch ein finsteres und heftiges Thema, gerade auch wenn es um schwarze Pädagogik geht, so wie du das ja gerade gesagt, oder vielleicht sogar um Übergrifflichkeiten, das lasse ich jetzt mal offen, das hast du ja nicht gesagt. Ist es denn ein wirklich tiefes Drama oder haben wir auch Unterhaltungswert?
Es ist ein sehr, sehr tiefes, intensives Drama und Unterhaltung ist in dem Zusammenhang immer schwierig zu sagen. Also es ist natürlich so, dass, also ich beschreibe jetzt nochmal meine Empfindung, dass man zumindest was die ersten 30 Minuten angeht, ich sofort in dem Film drin war und nur dachte, was passiert hier gerade? Das war einfach so ähnlich. Deswegen passt die Musik jetzt auch ganz gut, weil die ja schon so ein bisschen verzerrt, ein bisschen gestört ist und so ist auch das auf der erzählerischen Ebene, aber auch auf der visuellen Ebene. Also es wird vieles auch mal so bruchstückhaft gemacht. Das ist wirklich, ich rede jetzt bewusst mal von den ersten 30 Minuten, da habe ich gedacht, wow, also hier hat sich wirklich eine Regisseurin, aber auch der Kameramann in Zusammenarbeit mit der Regisseurin wirklich Gedanken gemacht, wie man auch mit den Bildern umgeht, dass immer so bruchstückhaft dann ganz kurz eben Fotos aus der Vergangenheit auftauchen, wir erstmal so zuordnen müssen, was passiert hier. Aber es ist ein sehr, sehr ernster Film, weil ich lasse jetzt auch mal offen, es geht um Übergrifflichkeiten. Die Frage ist, wie übergriffig wird es? Und es geht auch darum, sich selbst zu finden. Also die junge Lydia, die versucht dann eben auch wegzukommen. Es gelingt ja auch von ihrem Elternhaus. Sie bekommt dann ein Stipendium, ein Schwimmstipendium zunächst, stellt aber fest, das Schwimmen schön und gut, sie ist da auch erfolgreich, aber eigentlich ist ihre eigentliche Leidenschaft das des Schreibens. Darauf basiert ja dann auch der Film. Also die echte Lydia Jukanovic hat ja auch das Buch geschrieben, was dann adaptiert wurde.
Okay. Hauptdarstellerin Imogen Potts, finde ich großartig, hat auch schon in How to Be Good zum Beispiel auch schon eine psychisch erkrankte Person gespielt, sucht auch immer die Reibung, passt ja perfekt zu dem Film.
Passt perfekt zu dem Film. Sie ist großartig, muss man sagen, wie überhaupt die Schauspieler mir alle sehr gefallen haben. Und ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Vielleicht kannst du es auch als Frage dann zuspitzen. Deswegen habe ich mich nur so auf die ersten 30 Minuten konzentriert, weil ich finde, und der echten Lydia Jukanovic ist das ja wirklich passiert. Es ist ja ihr Leben, was hier erzählt wird. Und trotzdem geht das so, und so ist ja auch manchmal im normalen Leben. Ich habe sie jetzt, der Film geht über zwei Stunden begleitet. Und weil das so hart ist von der Thematik, habe ich es dann an irgendeinem Punkt nicht mehr ertragen. Habe mich da mal selber hinterfragt, woran liegt das?
Boah, da müssen wir natürlich drauf eingehen. Also du hast ganz bewusst die ersten 30 Minuten, ich dachte, dann sagst du, dann fiel der Film ab und hat sich in Belanglosigkeiten verloren. Aber du sagst ja das Gegenteil, er hat weiter Reibung bei dir erzeugt.
Na, das ist eben die Frage, also weil du jetzt eben gerade meinst, dann fällt der Film ab, das ging mir schon auch so ein bisschen so und ich habe mich aber gefragt, weil natürlich und so ist es ja nun mal, dass im richtigen Leben ja über Jahrzehnte lang diese Übergriffigkeiten, diese Gewalttätigkeiten stattgefunden haben und angenommen, diese Lydia wäre jetzt im echten Leben unsere Freundin, hier habe ich sie nur 2 Stunden begleitet, dann ist es ja manchmal, das kennen vielleicht auch einige so, wenn man dann zuhört, man kann einmal zuhören, man kann zweimal zuhören, aber man kann es dann selber vom Hören und in dem Fall auch vom Sehen nicht mehr ertragen, weil es dann, und das ging jetzt sehr hart, und deswegen habe ich auch mich selber versucht, damit hineinzufrickeln in dieses Thema, weil ich es dann irgendwann als redundant, als zu wiederholend empfunden habe, sowohl erzählerisch, weil ich habe gedacht, das habe ich doch jetzt alles schon mal gesehen, das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, aber es ist ja so, ich habe es schon mal gesehen, obwohl es ja immer wieder vorkommt im richtigen Leben und auch ästhetisch, deswegen habe ich so gesagt, ich fand das wirklich faszinierend, wie das alles so visuell dargelegt war, auch von der Tonebene großartig und trotzdem hatte ich das Gefühl, schon am Anfang habe ich gedacht, wow, die legt ja die Messlatte hoch. Kann sie das über die 2 Stunden durchhalten? Ich kann nur sagen, ästhetisch ist es dann irgendwann abgenutzt, weil dann natürlich nichts Neues hinzukommt und ich habe dann das Prinzip verstanden. Und irgendwann hatte ich fast das Bedürfnis, dass jetzt auch meine Szene ganz in sich ruhend ist, ohne diesen, ich nenne es mal ästhetischen Schnickschnack, sondern dass man mal wirklich so 20 Minuten mal mit ein paar Figuren sich auch ausruhen kann. Und das gibt einem der Film nicht.
Also redundant sollte es natürlich nicht werden und die ganze Zeit einen zu provozieren kann ja auch ermüdend sein und dann wirklich, wie du schon sagtest, wenn man das 15. Mal Gewaltübergriffe oder ähnliches gesehen hat, kann das natürlich auch zu einer gewissen Form der Abstumpfung eben führen.
Das macht es also weniger schlimm, aber das ist ja so ähnlich wie bei Kriegsberichterstattungen, das merken wir ja auch, wenn das immer wieder vorkommt, das macht es ja nicht weniger schlimm, aber wir stumpfen ab und so ging es mir auch so während des Films.
Ein Abwehrmechanismus während eines Films, eigentlich auch ein Kompliment. Das heißt, die Regie ist hier ein bisschen flöten gegangen.
Na, sie hat es besser lösen können, finde ich. Also man merkt wirklich, dass, wie du es auch gesagt hast, Kristen Stewart ist sehr, sehr clever und hat das wirklich, also hat wirklich ein ganz klares Konzept gehabt. Du spürst auch bei dem Film, dass sie lange vorbereitet hat. Sehr, sehr gute Schauspielerinnen, muss man auch sagen. Und Schauspieler James Belushi, beziehungsweise Jim Belushi spielt ja auch mit. Alles gut. Aber ich finde, jetzt mal ganz banal anzufangen, es gibt ja deswegen Testvorführungen. Und ich finde, Kristen Stewart sollte doch ein Gefühl so ein bisschen dafür haben, dass das ein Tick zu lang ist. 2 Stunden, 10 Minuten. Also, dass das wirklich, vielleicht hat sie auch Feedback bekommen, wo alle sagen, wow, toll. Aber ich habe es im Kinoclub ja gesehen mit etwa 20 anderen Menschen und ich habe mich danach jetzt nicht mit allen ausgetauscht, aber ich habe an den Reaktionen gemerkt, darauf können wir uns glaube ich alle einigen, falls auch einige jetzt zuhören, wir mussten alle erstmal durchatmen. Das war schwere Kost und es lag möglicherweise, ich kann es nur für mich sprechen, bei mir lag es auch an der Länge. Ich habe irgendwann gedacht, jetzt ist aber auch mal gut, ich brauche jetzt eine Pause und ich brauche auch gern ein Ende.
Wer sagt, ich habe härtere Nerven als Reinhard, der kann sich diesen Film natürlich gönnen, läuft im Kinoclub zu unterschiedlichen Zeiten, guckt bitte auf der Seite einfach nach. Und ich muss ehrlich sagen, du hast jetzt eher dafür gesorgt, dass ich den Film noch gucken möchte, denn ich mag solche Reibungskino und ich mag sie auch, wenn sie bis zum Ende durchgezogen werden, aber Redundanz darf natürlich nicht passieren. Das ist die Einschätzung von Reinhard und jetzt hören wir bestimmt noch einen Oscar-Song, oder?
Ja, also ich sage aber gern, Chronology of Water läuft noch bis Mittwoch im Kinoclub, du hast ja schon gesagt und deswegen, wie gesagt, ich freue mich, dass ich dich jetzt auch ein bisschen neugierig gemacht habe, weil
ich bin auch dankbar,
dass dieser Film im Kinoclub läuft, muss ich auch mal sagen. Und er ist bislang ein bisschen unter dem Radar gelaufen und ich finde, er verdient auch mehr Aufmerksamkeit.
Aber und was man ja auch sagen kann, ich meine, als Regiedebüt darf man manchmal auch nicht so hart sein. Sie wird wahrscheinlich auch ihre Lehren draus ziehen und wenn sie ihre Cleverness lieber, und da kriegt sie auch von mir sämtliche Unterstützung, bevor ich sie nochmal gelangweilt vor der Kamera sehe, habe ich lieber einen wilden, redundanten Film von ihr inszeniert, wo sie hinter der Kamera steht. Also sie soll gerne weiterhin provokante, wilde Filme machen, ist für mich viel angenehmer.
Klare, auch provokante Worte vom Filmemacher
Patrick. Nicht provokant einschätzend, liebevoll gemeinte.
Und wir hören auch einen weiteren Oscar-nominierten Song aus einem, haben wir noch gar nicht drüber geredet, du hast ihn ja kurz erst gesehen, Train Dreams.
Oh, ja.
Und der Film, oder der Song heißt auch Train Dreams von Nick Cave.
I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. I can't begin to tell you how that feels.
Was für ein großartiger Song von Nick Cave, Train Dreams aus dem gleichnamigen Film. Und das können wir mal sagen, der Song ist für den Oscar nominiert, wird ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Am Montag sind wir schlauer nach der Oscarverleihung. Aber das können wir mal sagen, leider ist eine reine Streaming-Produktion, Train Dreams, Netflix. Aber ist, du hast ihn ja auch gesehen, ja. So wie der Song jetzt das abgebildet hat, so ist ja der Film ein sehr ruhiger Film über das Leben in einer ganz, ganz anderen Zeit.
Ja, das Leben eines Holzfällers und diese Melancholie, sagt man ja immer so schön, und dieses ein Leben ist ja wie so ein Fluss, jetzt sind wir bei Water wieder so, und ich finde, dieser Song zeigt das auch ganz gut. Und was dieser Film, der geht 94 Minuten und zeigt, keine Ahnung, 80 Jahre eines Menschen oder 60 Jahre oder, er ist ja schon erwachsen am Anfang des Films, aber sagen wir mal 50 Jahre, das ist so toll auf über knapp 90 Minuten inszeniert und ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Bewertung, sondern wirklich so, wie es ist, als ob man durch den Wald läuft. Als ob man selber Teil der Natur wird, und trotz, dass er ein Holzfäller ist, ist er nie Fremdkörper in dieser Natur. Und dieser Song zeigt dieses, wie wir in Symbiose leben können, um zu überleben, aber ohne ständig dieses dramatisch Tiefe und er hat wirklich wahnsinnig dramatische Momente in diesen 90 Minuten auch verpackt, aber nie zu viel. Muss man sagen, passt dieser Song wirklich sehr schön an dieses Gefühl. Also ich stelle mir richtig vor, wie ich diesen Song auf Kopfhörer habe und durch den Wald laufe und eine Lieblings, ist ja in den letzten Jahren fast auch schon inflationär geworden, so wenn man mal im Wald so hochguckt und diese Baumwipfel sich bewegen und man dann läuft, dann hat das eine ganz besondere Optik. Und das ist so, das hat, und genau da hat man das Gefühl, man ist quasi der treibende Wind in den Wipfeln und so ist auch der Film.
Deswegen absolute Empfehlung von uns und wir nennen auch gerne mal den Hauptdarsteller, der sonst immer viel zu kurz kommt, ja, wie gut er eigentlich ist, Joel Edgerton.
Wo überall schon der mitgespielt hat und das ist wirklich ein Schauspieler, der ist scheinbar nicht der talentierteste, aber was er weiß, ist auf jeden Fall, der sieht Besonderheiten an Projekte und spielt eben auch bei sowas mit und wenn ich dir das jetzt so pitchen würde, da würdest du ja nicht sofort unterschreiben und er ist auch wirklich der Treibstoff deswegen des Films. Er ist das Bindeglied des Films. Die Geschichten drumherum und wie sein Leben geprägt wird von äußeren Sachen, das ist wundervoll von ihm auch gespielt, sehr zurückhaltend, sehr wortkarg, natürlich so amerikanischer Mythos, aber das ist wirklich, also Train Teams ist wirklich, ich habe den, der war ja lange, habe ich gebraucht, um den zu gucken und es war dann ganz oft so, dass Leute gesagt haben, guck du ja auch und Kamera und als ich den dann geguckt habe, wusste ich komplett, was los ist und wir reden ja immer davon, nach 3 Minuten weißt du manchmal schon, okay, das funktioniert, da bin ich jetzt drin und das war bei dem Film
war das so.
Du machst ihn an, die Geräusche, der Sound, die Musik, die Bilder und du sagst so, okay, egal was jetzt hier passiert, ich bin dabei.
Deswegen nochmal unsere Empfehlung. Und jetzt kommen wir zum einzigen Animationsfilm, den wir in dieser Sendung besprechen. Und wir hören gleich mal einen Ausschnitt aus dem neuen Pixar-Film.
Ja. Hoppers.
Wir haben es geschafft, Mabel. Nach jahrelanger Arbeit ermöglicht uns diese revolutionäre Technologie einen beispiellosen Zugang in die Welt der Tiere.
Wir stecken das da rein.
Ja, das da rein.
Das da rein. Nochmal kurz gecheckt. Ihr habt ein künstliches Tier erschaffen?
Ja.
Das andere Tiere glauben lässt, ihr seid wirklich ein Tier?
Ja.
Leute, das ist wie Avatar.
Das ist überhaupt nicht wie Avatar. Mabel, sei vorsichtig.
Hey.
Wie geht's denn, hey, so heiße Feder?
Was geht ab?
Ich verstehe euch.
Ladies.
Das ist überhaupt nicht wie Avatar. Das war ein Ausschnitt aus Hoppers, aber es ist doch wie Avatar.
Es ist überhaupt nicht wie Avatar. Allein also, das ist so witzig. Aber ja.
Ja, also das können wir ja nochmal sagen. Die Idee quasi, dass Menschen, also du kannst es jetzt besser erklären, du hast den Film ja gesehen, Hoppers. Also dass ein Mensch sich in einen künstlichen Tierkörper quasi hinein, also so kommt er hinein, das genau. und plötzlich kann er sich in der Tierwelt bewegen und versteht eben, das hören wir ja gerade, dann auch die anderen Tiere.
Und hat die Kommunikationsschwierigkeit, die wir Menschen mit Tieren haben, ist ja, dass wir Tiere nicht verstehen. Und der Gegensatz aber zu Avatar ist, Avatar hat ja ganz viel politischen Hintergrund auch und Ausbeutung und Ökobotschaft. Bei Hoppers geht's gar nicht darum. Hoppers ist nicht so aggressiv. Hoppers sagt, was ist denn eigentlich, wenn wir die Tiere mal verstehen würden? Könnten wir dann vielleicht mal den Übertrag schaffen, in friedlicher Symbiose zu leben? Und macht das halt, und das kann ich jetzt auch ganz klar sagen, das ist wieder ein typischer Pixar-Film, den ich anders sehe, den ich aus Erwachsenenaugen sehe und die Kinder aus Kinderaugen sehen und beide zu 100% bedarfsorientiert befriedigt werden.
Also es klingt ja schon nach...
also wir können 2027 schon den Oscar verteilen. Nein, also ich übertreibe jetzt erstmal. Also erstmal muss man ja sagen, was ist Pixar? Pixar ist die Geschichten-Animationsschmiede in Amerika und
seit
vielleicht
30 Jahren kann man sagen, machen sie Langfilme, sie gibt es noch länger, seit Mitte der 80er Jahre, genau, angefangen mit Kurzfilmen. Aber Toy Story war der erste Langfilm, der eben überzeugt hat, dass man auch computeranimierte Bilder
generieren kann. Genau, da ging es noch ein bisschen um Technik, aber später haben die bewiesen, dass es darum geht, dass es keiner hat so tolle Figuren geschaffen, keiner ist so mutig, einen Roboter 40 Minuten alleine uns zu zeigen, ohne dass er Kommunikation mit was anderem hat. Oder 2 Identifikationspersonen zu machen, einen Opa, also einen Rentner und einen Junge, der gerade irgendwie keine Eltern greifbar hat. Also das ist Pixar. Pixar macht Erwachsenenfilme. So. Und hier haben wir es aber geschafft, und das ist schon so lange her, dass wir tatsächlich für Kinder und so toll uns die Natur uns zeigen. Das haben wir in den letzten Jahren mit Wilde Roboter schon so gehabt. Das hatten wir in Flow, wo wir diese Perspektive von Tieren eingenommen haben. Aber Pixar. Pixar geht natürlich einen Schritt weiter. Pixar lässt uns nicht nur in diese Welt, wir werden Teil dieser Welt. Und wir fangen an, selber zu hinterfragen. Und dann kommt etwas, und das hat Pixar noch nie in dieser ausführlichen Art gemacht, der Humor. Also Pixar ist ja immer schon mal witzig, gar keine Frage, aber ich nehme mal jetzt nur die Lebensgeschichte aus Oben, die wird ja als redundante Geschichte erzählt, in dem Film Oben, eine Ehe komplett und wird auch traurig uns präsentiert. Hier umgeht man das diesmal so brillant, dass ich mir gedacht habe, krass, ihr seid ja schon fast selbstreferenziell eigenständig und diese Großartigkeit, und da kann man stundenlang in diesem Film sitzen und interpretieren, ich könnte auch viele Beispiele bringen, das ist wieder das Beste, was einem passieren kann. Und ich möchte nichts dazu sagen, was den Inhalt betrifft. Ich möchte nichts darüber sagen, was die Besonderheit sagt, weil das ein Film ist, man geht rein als Elternteil, als Kind, keine Ahnung, und geht rein und soll die Magie des Kinos auf sich wirken lassen und endlich das Zusammenerleben. Wir gehen in den Körper, wie bei der Reise ins Ich. Wir sind plötzlich im Körper. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn dann diese Erwachsenen-Themen, ich will auch nicht sagen, welche das sind, die ganz oft auch wieder Einzug nehmen darin, ist mir wieder bewusst geworden, dass eigentlich eine Geschichte keine Frage des Zielpublikums ist, sondern ist es eine gute Geschichte oder ist es nicht eine gute Geschichte. Und Pixar hat hier wieder eine wahnsinnig gute Geschichte erzählt und ich muss sagen, ich habe so viel gelacht und ich war so emotional involviert, dass ich einfach sagen muss, vielen Dank Pixar, dass es euch gibt und schön, dass das Ding im Kino läuft. Und nun mal hier auch wieder eine Ungewöhnlichkeit im deutschen Kino, der wird in der zweiten Woche in Deutschland zulegen. Also, weißt du, was ich meine? Und das ist doch, das hatten wir ja früher immer, Jurassic Park, die 15 Wochen im Kino.
Das spricht ja
wirklich
dafür, dass die Leute, die ihn gesehen haben, so begeistert waren, dass sie es anderen erzählen.
Richtig.
Und das jetzt noch mehr in der zweiten Woche als in der ersten Woche.
Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, es ist verflucht schlechtes Wetter. Nehmt jeden, den ihr habt, die Großmutter, nehmt den Schwipp-Schwaber aus Bad Sangerhausen und geht ins Kino und guckt euch das mit den Filmen. Das ist, ihr werdet aus diesem Film kommen und ihr werdet verstehen, warum wir Medien nutzen und warum wir diesen Eskapismus in Filmen nutzen, weil das ist wirklich, das ist diese perfekte Symbiose, weil ich immer sage, Anspruch und Unterhaltung kombiniert, reduziert und man ist plötzlich klüger, ohne es mitzubekommen und deswegen ist das eine absolute Empfehlung und ich sage jetzt nichts mehr dazu, sondern wünsche mir, dass jeder in diesen Film geht.
Sagt Patrick über Hoppers, der neue Animationsfilm aus dem Hause Pixar und er läuft in Erfurt im CineStar und wir hören hier weiter Oscar-Musik und hören oder lösen gleich auf, aus welchem Film dieser Song dann stammt. Reine instrumentale Musik von Don Shirley, The Lonesome Road aus dem Oscar-Film Green Book, der vor 7 Jahren unter anderem den Oscar gewonnen hat, den wichtigsten, bester Film. Und da waren, Patrick, nicht alle amüsiert, dass dieser doch eher durchschnittliche Film einen Oscar gewonnen hat. Zur Erinnerung, damals war auch Spike Lee's Black Klansman nominiert.
Ja, ja.
Und Spike Lee sagte danach immer ironisch, immer wenn irgendwie, weil es geht in Green Book um einen Chauffeur, der jemand anders durch die Gegend fährt, ist auch Rassismus-Thematik, war alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen konventionell erzählt. Und Spike Lee meinte dann so ironisch, immer dann, wenn irgendjemand durch die Gegend chauffiert wird, verliert er, weil er hat auch damals gegen Miss Daisy und ihr Chauffeur verloren, mit Do the Right Thing und denkt, also das ist für ihn immer ein Albtraum, sobald Chauffeur auftaucht, weiß er, er hat dann keine Chance mehr. Also ja, Spike Lee war nicht amüsiert.
Nee, er war gar nicht amüsiert. Also er hat ja in dem Jahr bestes Drehbuch gewonnen, man muss ja jetzt auch mal
das
dazu
sagen. Das muss man auch mal sagen, er hat ja einen bekommen, einen
Trost-Oscar. Wir müssen ja positive Informationen, aber er wollte wirklich den Saal verlassen und die Kritik von ihm war halt vor allem auch, und das ist ja auch das, was Denzel Washington sagt, Spike Lee dreht nicht Filme von Hautfarbe, sondern von Culture. Und das ist halt ein Film über schwarzen Kultur und dann hat das ein weißer Italiener inszeniert und das hat, und genau das ist ja das, was Spike Lee so kritisiert, dass oft Geschichten von Leuten erzählt werden, die gar nicht den kulturellen Hintergrund sehen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, mal dahingestellt, aber das ist seine Sichtweise und deswegen kam der da überhaupt nicht mit klar, dass eigentlich, ich meine, Mahershala Ali hat ja für Green Book auch bester Nebendarsteller bekommen, auch für eine schwarzen Rolle, also für eine Rassismus-schwarzen Rolle und da muss man einfach sagen, da war Spike Lee natürlich, hat sagt er so, Alter, ich mache hier 1000 Filme über Black Lives Matters oder Empowerment von der Black Community und dann gewinnt hier irgendwie sowas, wo irgendwie doch wieder weiße Italiener sogar, ja, es war ja nochmal doppelt culture-mäßig für ihn schwierig, das inszeniert haben. Er ist Rassist, das würde er ja auch bestätigen. Positiver Rassismus kommt in der Kultur eben auch vor, aber der Film war an sich eben auch durchschnittlich, das muss man einfach auch sagen.
Ja, deswegen nicht wirklich eine Empfehlung und werden wir dann auch in unserem Oscar-Prognose darüber sprechen, ist ja interessant, ist rückblickend dann nochmal zu bewerten, welcher Film hat denn wirklich dann Jahre später noch eine Rolle gespielt und bei Green Book ist das wirklich schon die Millionenfrage, was überhaupt dieser Film ist, hat er überhaupt einen Oscar gewonnen, hat er, das wissen wir nun, aber worum geht's da eigentlich? Also es ist ein heute vergessener Film, nach 7 Jahren spielt filmgeschichtlich überhaupt keine Rolle mehr.
Nö, also was man aber auch noch sagen muss, Viggo Mortensen ist auch der Kracher. Also Viggo Mortensen als stoischer, finde ich fast besser als die Rolle von Mahershala Ali, weil die so ein bisschen also auf
Viggo
die Mortensen Oscar...
spielt den Weißen, der eben den reichen Schwarzen durch die Südstaaten fährt in den 60er Jahren. Also eigentlich erstmal eine interessante
Geile Grundidee. Prämisse! Und Viggo Mortensen ist auch der Wahnsinn und auch Mahershala Ali, die Chemie stimmt, aber das ist so ein Film, den guckst du halt abends, das ist kein Oscar-Film, das ist ein Film, den du abends guckst und das so wie The Help oder so. Es gibt halt so Filme, wo du so sagst, die sind schon auch darauf ausgerichtet, dass danach so, also so ein bisschen Wohlfühlfilm auch, obwohl das Thema so schwer ist. Und deswegen ist das nicht unbedingt die perfekte Lösung für den Oscar gewesen, Green Book in dem Jahr auszuzeichnen.
Wir kommen jetzt zum nächsten aktuellen Film. Wir sagen noch nicht, worum es geht. Wir hören erstmal einen Ausschnitt an, der so ein bisschen mysteriös ist. Wir lösen aber gleich auf, wie der Film heißt und worum es vor allen Dingen geht.
Es gab keinen Unfall. Alles, was wir taten, geschah mit Absicht. Jetzt gibt es nichts weiter zu tun, als zu leben.
Ja, worum geht's denn? Wir haben uns stimmlich erstmal erkannt, das ist David Nathan im Deutschen, den wir auch schon mal kurz interviewen dürfen, in leicht angetrunkenen Zustand, die deutsche Stimme.
Ätzend im Hintergrund, klimpernd.
Die deutsche Stimme von Johnny Depp, aber das war jetzt kein Film mit Johnny Depp, sondern auch die deutsche Stimme von Christian Bale. Der neue Film mit Christian Bale, The Pride, es lebe die Braut von Maggie Gyllenhaal, also ein weiteres Mal, dass eine Schauspielerin, wir hatten ja eben schon Kristen Stewart, Regie führt bei einem Film und mit Jessie Buckley, die gerade durch einen anderen Film, Hamnet, in aller Munde ist, da sie mir als beste Hauptdarstellerin auch für den Oscar nominiert. Und The Pride, es lebe die Braut, da können wir schon mal ein bisschen hinführen. Es geht schon auch um Frankensteins Braut, die Geschichte von Frankenstein, weil das spielt in dem Film auch mit eine Rolle. Das wird das im Intro
ich
mit
mal,
erwähnt, dass das auch die gleiche
Weil du Intro sagst und ich werde das Intro jetzt verraten.
Jetzt kommt's.
Schwarze Aufblende und wir sehen irgendwie einen Kopf von der Seite und wir kriegen irgendwie, nachdem diese Person redet, raus, das ist Mary Shelley. Mary Shelley, muss man wissen, hat die Autorin des Romans Frankenstein, übrigens ein Briefroman, was ganz neben Bram Stokers Dracula auch, ganz wissen ja viele ganz,
stimmt,
beides Briefromane.
Interessant als Form, ne?
Als kannst du schwer wird heute, also Walter Mörs hat sein vorletztes Buch auch als Briefroman gemacht, aber es ist eigentlich eine seltene Gattung. Und Gattung, wie ich gestern gelernt habe, ist das eine Gattung. Und es ist so, und die redet plötzlich mit uns und sagt so, ist wie als ob sie gestorben ist und wiedergeboren wird, aber künstlerisch. Und plötzlich habe ich einen Dialog mit der Autorin und die Autorin sagt, ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Und was für ein brillanter Schachzug, denn der Film spielt nach den Ereignissen so 100 Jahre später. Der spielt also viel
nach den
neuer.
Von Frankenstein.
Von Frankenstein. Und es ist wie, als ob die Autorin nochmal geboren wird in der Person der Braut.
Also tut man so, als wenn Mary Shelley genau. Die Braut ist. Oder?
Ja, genau. Und das ist, also auch Mary Shelley wird von Jesse Buckley gespielt. Und allein dieser, ich sag mal, diese Kopfgeburt am Anfang, als ich die verstanden habe, ich gesagt, wow, weil keiner kann sagen, ja, haben sie sich wieder Gedanken und die Kuh ausgeschlachtet. Sie tun einfach so, als ob Mary Shelley sagt, ich habe die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Und das ist so ein brillantes Intro, wo ich mir gedacht habe, okay, ich sitze hier nicht in einem 80-Millionen-Dollar-Film mit Christian Bale und Jesse Buckley, man muss ja sagen, sie ist ja mittlerweile auch wesentlich größer, sondern das könnte auch ein Arthouse-Film irgendwie sein. So, und wir kommen dann in den Film rein, er spielt dann auch, ich weiß gar nicht genau, wann er spielt, 1936 sehe ich gerade, also die Welt ist schon moderner und wir kriegen das irgendwie so erzählt, wie sie so eine Frau ist, die im Leben rummeandert, dann stirbt sie auch ganz schnell und wird dann wiedergeboren als alter Ego von Mary Shelley. Und dann trifft sie auf, und jetzt kommt das hat es wirklich, ich habe ja wirklich schon viele Frankenstein-Filme gesehen und wir haben ja auch letztes Jahr von Guillermo del Toro auch noch einen gekriegt. Aber was die alle nicht gemacht haben, und das ist erstmal das Tolle, Frankenstein, es wird immer gleich dargestellt. Tump, gewalttätig, emotional, nicht sehr sicher.
Also das Monster von Frankenstein.
Genau. Hier haben wir den ersten Frankenstein, der Panikattacken hat. Das ist ein Frankenstein, der immer so, oh, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Das ist mir jetzt doch alles so. Und plötzlich hast du eine komplette Verkehrung der Geschichte. Du siehst eigentlich Frankenstein als unsicheres Wesen, weil er das ganze Leben, es gibt so die erste Berührung, die er mit Annette Bening spielt, zum Beispiel auch mit, die mit ihm zusammen die Braut kreieren möchte. Und er sagt so, das ist die erste Berührung seit 100 Jahren. Und du bist an einem ganz anderen Punkt. Ich meine, nur mal den Vergleich, Jacob Elordi, jetzt für einen Oscar nominiert. Tum, stark! Hat Maggie Gyllenhaal ganz anders verkehrt. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Und das ist ein ganz neuer Ansatz. Und dann besetzt du ihn auch noch mit Christian Bale. Also wirklich mit einem Schauspieler unserer Generation, muss man einem, oder seiner Generation. Und lässt natürlich diese beiden so ein bisschen durch die Realität laufen. Und dann haben wir diesen typischen Fish out of water. Was mache ich mit zwei Untoten, die in der Realität sind? Und das ist aber, das muss man auch, ist eine Dark Romance. Die wollen ja eigentlich nur Freiheit. Die wollen nur zusammen sein und das Leben genießen. Aber die Realität ist natürlich immer etwas anderer Meinung.
Ich versuche es noch mal ein bisschen zu sammeln, weil du hast so ein paar Dinge so nebenbei erwähnt, die schon interessant sind. Also Drehbuch eben auch die Regisseurin Maggie Gyllenhaal, die offenkundig die Figuren aus dem Roman von Mary Shelley Frankenstein genommen hat und das so weitergesponnen hat, sie in die Gegenwart,
was passiert, wenn
zwei Untote durch die Gegenwart wandeln. Ich finde das eine geniale Idee. Die Frage ist, das ist ja oft so, geniale Idee, wir hatten es ja eben auch bei Green Book, gute Ausgangssituation. Trägt das dann den Film oder ist der Gag dann nach einer halben Stunde dann auch vorbei?
So, und jetzt kommen wir wieder zur Regie. Maggie Gyllenhaal hat ja vorher Frau im Dunkeln gemacht, auch schon mit Jesse Buckley, übrigens auch schon Oscar nominiert gewesen. Und jetzt hat sie wirklich so einen wilden Puls-Heartbeat-Movie hat sie gemacht. Also das ist ein wilder Rausch und Mix. Aber nie übersteigert. Sie verliert nie ihre Figuren. So, und dann muss ich ganz klar sagen, das ist so ein bisschen wie so, man merkt richtig, dass das eine junge, aufstrebende Regisseurin ist. Ich sage immer so, die sind so ein bisschen halt und hilflos. Ich habe das mal bei Spike Lee, der Roter Faden, so, dass der mit Black Handsman auch so einen Film gemacht hat, der so wirkt, als ob der von einem 25-Jährigen ist. Und so ist auch dieser Film. Und da muss man einfach sagen, er hat nicht die Tiefe oder die Größe von einer, so, wie nennt man das, für eine Regie, die ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Zielorientierung hat. Hier geht's wirklich auch um die, also die nehmen die Welt subjektiv wahr und wir nehmen die Welt subjektiv wahr. Und das ist dann natürlich so eine Art Film, wo natürlich viel über Images, viel über Bewegung, viel über Wahrnehmung stattfindet. Und wir und so einen Rauschfilm haben, in den man reintaucht. Und hier kann man hin und wieder sagen, lässt es ein bisschen zu viel laufen. Weißt du, was ich meine? So wie, oh geil, nochmal eine Action und komm mal, nochmal schön von unten, Narben. Und das war so ein bisschen, wo ich mir gesagt habe, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr atmen lassen auch der Bilder. Aber das, wir befinden uns hier, das ist ein 7-von-10-Punkte-Film. Ich finde den großartig.
Immerhin.
Und ich muss auch sagen, Jesse Buckley, also wir sind ja beide von Hamlet,